Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not Just Coding, eurem Podcast über Tech, Digitalisierung und IT. Gemeinsam tauchen wir ein in neue Technologien, spannende Herausforderungen und kreative Lösungen. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Nikolai Bauer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im IT-Consulting teilt er heute seine Expertise im Bereich Modernisierung von Legacy-Systemen. Vor allem im Finanzsektor. Viel Spaß beim Zuhören. Kurze Vorstellung wäre vielleicht nicht schlecht, dass die Zuhörenden wissen, okay.
Nikolai Bauer, ich bin IT-Berater, jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren in der Branche. Und ja, wir zusammen mit der ISE Software in München und hier der Novatec in Stuttgart beschäftigen uns ja jetzt schon längere Zeit und aktuell recht intensiv mit dem Thema von der Modernisierung von Legacy-Systemen. Und ja, so bin ich jetzt, finde ich es jetzt spannend, dass wir mal über dieses Thema diskutieren können und diesen Podcast hier machen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es heute wird, was wir heute mitnehmen können, was wir heute hören und wo wir vielleicht neue Aspekte, neue Blickpunkte, neue Winkel sehen, die vorher nicht so aufgedeckt waren. Du hast gerade gesagt, es geht um Modernisierung, vielleicht spezifischer heute auch noch ein bisschen um Modernisierung in dem Financial Services, bei Banken, Versicherungen und Ähnlichem. Vielleicht kurz vorweg, Thema Modernisierung, was muss ich mir darunter vorstellen, was genau meint Modernisierung?
Wir aus der IT, wir haben ja so ein bisschen die Besonderheit, dass so ein IT-System, wenn es mal funktioniert, ja eigentlich sehr beständig ist. Es nutzt sich ja nicht ab wie ein anderes Produkt, sondern das kann wenn es grundsätzlich keine Fehler hat, sehr lange laufen. Und daher findet man halt in ganz vielen Bereichen Softwaresysteme, die meistens erfolgreich sind, also die ihre Funktionalität, ihre ursprünglich geplante Funktionalität sehr gut abdecken und dann halt wenig oder gar nicht verändert werden, was ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Und dann aber durch meistens Veränderungen der Umgebung oder des von außen her den ein oder anderen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Und dann kommt man halt an den Punkt, wo man funktionale, technologische oder auch organisatorische Anforderungen hat, die nicht mehr so leicht umzusetzen sind. Und dann stellt sich halt die Frage, was mache ich? Also baue ich ein neues System oder, das ist halt häufig eine ganz wichtige Frage, kann ich das System effizient auch modernisieren?
Ich glaube, wir kennen das alle als Entwickler, diesen Blick auf irgendeinen, ich sag mal, Legacy-Anwendung, wo man drauf guckt und denkt, das müssen wir alles neu schreiben. Und manchmal ist es auch so, dass die Legacy-Anwendung keine 2 Jahre alt ist und schon wird alles neu. Woran erkenne ich vielleicht, dass ich diesen Need für eine Änderung habe, diese Need für eine Modernisierung habe? Weil ich kann nicht jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt möchte ich das neu schreiben oder jetzt möchte ich alles anders machen, neu machen. Woran erkenne ich vielleicht da so ein bisschen den Punkt?
Das ist natürlich immer eine Frage auch der, wer die Einschätzung gibt. Im Prinzip erkennt man es daran, wenn man sozusagen die Anforderung, die an das System gestellt wird, mit dem Aufwand, den ich brauche, um diese Anforderung umzusetzen, wenn ich den ins richtige Verhältnis setze. Also wenn der irgendwann nicht mehr effizient ist oder vielleicht so auf die Schnelle gar nicht mehr möglich ist, dann merke ich an ganz verschiedenen Stellen, dass hier grundsätzlich ein bisschen was verändert werden muss. Und es gibt ja die Anforderungen an so Systeme, kommen ja aus verschiedenen Bereichen. Also es gibt rein funktionale Anforderungen. Ich möchte einfach, ein System muss, für den Kunden Customer Experience was Neues bieten oder es muss in einer neuen Umgebung funktionieren, es muss mobil funktionieren oder wir brauchen andere Integrationen, Kommunikationen. Dann gibt es ja für jetzt aus unserer IT-Sicht häufig einfach diese Anforderung, dass es neue Technologien gibt oder dass bestehende Technologien einfach nicht mehr unterstützt werden. Das sind oft so Treiber, die Frage nach einer Modernisierung stellen oder organisatorische. Also die Firma ändert irgendwie das Geschäftsmodell oder der Kostendruck steigt, irgendein Betrieb eines Systems ist nicht mehr kosteneffizient oder neue Preisstrukturen kann man nur noch mit einer anderen Skalierung lösen. Und ja, immer dann, wenn halt die Betreiber des Systems dann, nicht relativ schnell eine Antwort auf so neue Anforderungen haben. Das sind alles so Indizien, wo man sagt, jetzt nähert sich das System halt dem Punkt, wo vielleicht über eine Modernisierung nachgedacht werden kann. Manchmal sind es Sachen, wo man sagt, ich weiß, ich Ich habe eine schnelle Antwort, wie ich etwas löse, aber es ist vielleicht, hat eine andere Priorität oder der Einsatz einer neuen Technologie ist vielleicht ein bisschen zu teuer. Man weiß aber eigentlich, das entspricht der Roadmap des Systems. Aber sehr häufig stellt man halt fest, dass man keine Ad-hoc-Antwort auf solche Fragen hat, wie kann ich das jetzt mobil betreiben oder kann ich es auf eine Cloud-Plattform bringen oder was ist, wenn ich einen 7x24-Stunden-Betrieb brauche und immer dann, ja, wenn diese Antworten nicht so geradlinig kommen, sieht man dann schon, dass das System vielleicht den Anforderungen nicht mehr ganz so gerecht ist.
Ich sag mal, immer wenn der Schuh drückt, immer wenn man denkt, jetzt müsste ich deutlich mehr anpassen, als ich eigentlich will.
Genau.
Um eine kleine Funktionalität umzusetzen.
Dann die Betreiber oder die Entwickler oder auch die Verantwortlichen sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr was man eh schon am Schirm hat oder wo man genau weiß, wo man hinlangen muss. Das sind alles so Indizien, wo man sagt, okay, jetzt wäre es mal an der Zeit, so eine grundsätzliche Modisierung mal zu prüfen.
Okay, wir haben vielleicht so ein bisschen die Motivation jetzt mal so in groben Zügen rausgefunden. Vielleicht, ja, wir wissen, wir wollen modernisieren in irgendeiner Form. Jetzt gibt es ja da bestimmt auch irgendwelche Herausforderungen. Was siehst du da so als erste Herausforderung, wenn ich jetzt quasi meine Motivation aus dem Entwicklerteam vielleicht schon hab und sag, ja, die sehen, dass da irgendwie das nicht ganz so flüssig läuft, wie sie es erwarten würden oder nicht ganz so perfekt läuft, wie sie es denken würden, dass sie irgendwas nicht brauchbar ersetzen können, neue Funktionalität nicht implementieren können. Welche Blocker gibt es dann oft, dass die das nicht einfach kurz modernisieren können?
Also ich glaube, der Hintergrund oder die grundsätzlich größte Herausforderung liegt so in der Natur der Sache, dass diese zu modernisierenden Systeme einfach ja schon lange in Betrieb sind und in der Regel auch erfolgreich im Betrieb sind. Also es sind selten ja die Systeme, die immer nur so in Nischen arbeiten oder wo das Unternehmen sagt, das ist sowieso instabil. Sind ja meistens die Systeme, die sind lange im Betrieb, weil sie eigentlich ihre Arbeit gut machen. Und da liegt, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Also auf der einen Seite schaltet man so ein System ja dann nicht einfach ab. Also dieses System hat ja seine wichtige Funktion. Das heißt, man muss auch schauen, dass wenn man das System modernisiert, man den Betrieb nach außen irgendwie sicherstellt. Man hat, was jetzt so das Thema Change Management angeht, natürlich im Unternehmen ja viele Stakeholder, die an dieser Funktionalität auch interessiert sind. Und dann werden natürlich Veränderungen manchmal nicht so akzeptiert, wie man sie will. Oder sie können auch nicht so akzeptiert sein, weil halt an solchen Systemen doch sehr viel Folgeprozesse hängen und das jetzt also nicht nur ein rein technologisches Thema ist. Und man hat natürlich nicht zuletzt technologische Herausforderungen. Also ein System einfach zu erneuern ist in vielen Fällen leichter, als es neu zu entwickeln, aber es ist durchaus natürlich eine komplexe Angelegenheit. Also jeder, der sich, weiß das ja, wenn wir uns so ein System anschauen, zu erkennen, an welchen Stellen man was verbessern könnte, ist der erste Schritt, aber das dann auch wirklich so zu machen, dass das Gesamtsystem da nicht schlechter wird, ist nicht so eine einfache Aufgabe. Und wenn man jetzt dann wieder sagt, okay, das sind jetzt keine Randsysteme, sondern das sind Kernsysteme, von deren Funktionalität viel abhängt, dann muss man da schon relativ sorgfältig vorgehen.
Ich vermute, diese Kritikalität dieser Systeme macht es auch schwierig zu modernisieren, weil man dann eben weiß, okay, vielleicht sind das wirklich die Systeme, die es am ehesten nötig haben. Gleichzeitig sind es aber auch die Systeme, die am schwierigsten, weil die eben entsprechende Ausfallsicherheiten und Ähnliches haben müssen,
genau,
zu modernisieren sind.
Das hängt halt oft zusammen. Ich meine, diese Systeme, die kritisch sind oder über die Zeit, über die Jahre einfach in so einen kritischen Bereich gekommen sind, das sind halt die Systeme, die einfach erfolgreich sind und auch durch ihre Kritikalität lange im Betrieb sind. Und das macht die Sache natürlich jetzt grundsätzlich nicht einfach. Diese Randsysteme, die nicht besonders wichtig sind, die kommen oft gar nicht zu diesem Alter, weil man sie einfach irgendwann mal ersetzt und so. Es sind meistens dann doch die Kernsysteme. Und das, glaube ich, ist schon, also da liegt dann schon die größte Herausforderung, dass man das wirklich technologisch, aber auch organisatorisch richtig, richtig gut aufsetzt, um da nicht unnötig Risiken einzugehen oder irgendeinen Schaden anzurichten.
Jetzt soll es heute nicht nur um Modernisierung gehen, sondern spezifischer eigentlich ein bisschen um die Modernisierung in gewissen Branchen, spezifisch in dem Financial Service Sektor, also Banken, Versicherungen und Ähnliches. Wie wichtig ist dieses Thema denn in dem Sektor?
Also naturgemäß ist es jetzt in Banken und auch Versicherungen wichtig, da ja diese Branchen, also jetzt vom Geschäftsprozess her ja, von sehr stabilen und eher ja, bewährten Prozessen leben. Also diese Geschäftsmodelle, die klassischen Geschäftsmodelle, die jetzt eine Bank hat und eine Versicherung, das sind ja Kundenbeziehungen, die über Jahre gewachsen sind. Die leben sehr stark von Vertrauen, nicht unbedingt so sehr von Veränderungen grundsätzlich. Jetzt, wenn man jetzt heute die Fintech-Branche ansieht, dann merkt man natürlich, wie man so etwas auch anders angehen kann. Aber die bestehenden großen Player, da hat sich natürlich die IT an diese lang laufenden und auch sehr stabilen Prozesse, Vertragslaufzeiten von mehreren Jahren oder Jahrzehnten gewöhnt. Und entsprechend sind natürlich diese Systeme auch lange im Einsatz. Und dazu kommt natürlich auch jetzt, klar, die Branche arbeitet halt mit sehr wichtigen Assets, also Geld und Versicherungen und Darlehen und Kredite. Das sind alles ja Dinge, denen man halt Vertrauen schenken will und die sich auch nicht so schnell ändern. Und dementsprechend haben sich die Systeme natürlich in dem Bereich angepasst. Und jetzt findet man halt in Banken und Versicherungen doch mehr Legacy-Systeme als vielleicht im Durchschnitt. Im Bankenumfeld natürlich auch noch Mainframe-Systeme, die halt sich in den Bereichen bewährt haben und deren Veränderungen natürlich auch nicht so ohne ist. Und insofern ist das natürlich schon, also hat diese Branche, das zeigen auch verschiedenste Studien, natürlich eine ganz hohe Affinität zu diesem Thema Modernisierung von IT-Systemen.
Das kann ich mir recht gut vorstellen. Ich meine, es ist so ein bisschen in der IT ein Running Gag, sage ich mal, dass in der Bank noch die ganzen COBOL-Anwendungen sind und die noch die COBOL-Anwendungen suchen. Das hat aber natürlich auch so ein bisschen Wahrheit, weil da laufen eben alte Anwendungen, weil die schon ewig da stabil vor sich hinlaufen. Mhm. Es gibt keinen Grund, das anzufassen, bis es diesen Grund gibt. Und wenn es den gibt, dann ist es auch immer ein Risiko, was ich ja natürlich eingehen muss. Weil da gehört ja dann doch potenziell was dazu, was ich vielleicht, ja, ich muss irgendwie die Feature Parity behalten, ich muss irgendwie gleich aufgebaut sein und dann aber irgendwie mit neuen Technologien, die vielleicht Lösungen ganz anders angehen.
Ja, genau. Und du sagst das genau, man hat eigentlich lange, lange Zeit ja gar keinen Anlass, sowas zu verändern, weil so ein System Zahlungsvorgänge, Kredite, Kundenbeziehungen eigentlich vollständig verändert. Man hat auch sehr hohe, wie gesagt, Anforderungen an die Sicherheit und an das Vertrauen, die diese Systeme bis zu einem gewissen Grad ja dann auch über Jahrzehnte, sag ich jetzt mal, bereitgestellt haben und auch bewiesen haben, dass sie das können. Und jetzt kommt man aber an einen Punkt, wo vielleicht neue Anforderungen kommen, ja, die diese Systeme eben nicht mehr angehen können. Also neue Geschäftsbeziehungen mit Kunden, die halt eine Kontoeröffnung jetzt mobil vielleicht in 3 Minuten erfolgen soll, weil sonst der Kunde woanders hingeht, oder wo Überweisungen instant erfolgen sollen und erfolgen müssen und sofort auf dem Mobiltelefon sichtbar sein sollen und verschiedene Sachen mehr. Und auch in den Sicherheitsanforderungen gibt es vielleicht dann, da kommen wir dann später ja auch nochmal dazu, inzwischen halt plötzlich neue Bedrohungen, die vielleicht das eine oder andere System, so bewährt es ist, dann doch nicht mehr zufriedenstellend gewährleisten kann. Und dann komme ich natürlich auch hier wieder an diese Herausforderungen, über die wir schon geredet haben, dass ich halt die Systeme analysieren muss und mir überlegen muss, wie kann ich jetzt die für neue Herausforderungen und neue Anforderungen ein bisschen optimieren.
Du hast es gerade schon ganz gut gesagt, dass da die neue Anforderungen kommen, die man umsetzen muss. Also du hast jetzt als Beispiel Echtzeitüberweisung zum Beispiel genommen, was jetzt eben eine neue Regulatorik ist, die man erfüllen muss. Da gibt es ja durchaus mehr. Das ist bestimmt doch auch, also gerade in dem Finanzsektor ist es doch bestimmt auch eine treibende Kraft, sage ich mal, diese Regulatorik.
Ja, natürlich, weil also die Regulatorik, wir haben es ja vorher schon gesagt, das ist immer so ein bisschen bei der Motivation. Eine der Herausforderungen ist auch, wer ist auch ein Befürworter für so eine Modernisierung im Unternehmen? Das können wir später ja nochmal, das ist eine nicht technische Herausforderung. Jetzt bei der Regulatorik kommt aber hinzu, das ist ja keine Option. Also in vielen Fällen sind die regulatorischen Anforderungen, da stehen Gesetze dahinter, da stehen beim Banken die BaFin dahinter, da gibt es Audits, da gibt es Strafen oder Reglementierungen. Da hört dann sozusagen der Spaß auf. Also da kann ich dann nicht mehr sagen, ja, das System, mal sehen, das ist es mir jetzt nicht wert, sondern da gibt es teilweise harte Anforderungen und da muss ich dann auch oft zeitlich mit einem zeitlichen Limit Anpassungen vornehmen. Insofern sind diese regulatorischen Anforderungen natürlich ein nicht zu unterschätzender Treiber.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wir hatten jetzt ein paar Beispiele zu den Regulatoriken, die jetzt vielleicht in nächster Zeit kommen. Was ist denn so das Beispiel quasi, wo sich der Sektor so ein bisschen dran aufhängt?
Ja, aktuell, klar, ist die ganze Branche, treibt die ganze Branche diese neue DORA genannte Richtlinie um, also diese Digital Operational Resilience Act der EU, bei dem ja jetzt diese Anforderungen, die es ja schon zum Teil gibt, mit diesen BIT und VAIT in den einzelnen Märkten jetzt harmonisiert wird, die aber jetzt ja die Anforderungen von IT-Systemen doch auf ganz nochmal ein bisschen verschärft und auch ein bisschen auf neue Füße stellt, muss man sagen.
Okay, du hast jetzt diesen DORA erwähnt. Was genau beinhaltet der? Also was muss ich mir vorstellen? Was schreibt da die EU vor?
Also grundsätzlich hat jetzt die DORA den neuen Ansatz, dass sie weniger wie früher jetzt und die ganzen nationalen Vorschriften weniger ja auf die klassische Sicherheit von IT-Systemen abzielt, wie wir es jetzt noch, also wie man es heute noch kennt, dass halt die grundsätzlichen Sicherheitsanforderungen und Betriebsanforderungen erfüllt werden, sondern die DORA versucht die Unternehmen dazu zu bringen, die Systeme so zu härten, dass sie diesen unvermeidlichen Krisenfall einfach gut überstehen. Also ein Schritt jetzt weiter, wie man es halt so kennt. Irgendwann hat man halt gelernt, dass man sich vor diesen Cyberrisiken und grundsätzlichen Ausfallrisiken nicht wirklich schützen kann. Man kann sich schon gut schützen, aber man kann sich nicht hundertprozentig schützen. Und jetzt hat halt jetzt die EU aufgenommen, andere Regularien, jetzt im Ausland auch, um zu sagen, okay, ihr müsst einfach damit leben, dass die Systeme gefährdet sind. Und jetzt müsst ihr schauen, dass die mit den Gefahren umgehen können. Und jetzt hat sich diese Regulatorik modernisiert. Früher hat sie gesagt, wenn ich alles ordentlich aufsetze und mein Netzwerk gut konfiguriere und die wichtigen Regeln befolge, dann bin ich schon safe. Jetzt hat man gemerkt, und das, jetzt habe ich ein IT-System, vielleicht so ein Legacy-System, das ist jetzt safe. Und jetzt kommt natürlich eine neue Regulatorik, die sagt, ob du alles eingehalten hast, das langt jetzt nicht. Du musst wirklich schauen. Du wirst irgendwann einen Incident haben, du wirst Vorfälle haben und jetzt muss das System damit umgehen können. Das muss mit so einem Vorfall, sei es beim Wiederanlauf, sei es bei der Datenverschlüsselung und so weiter, können wir ja gleich nochmal ein bisschen darauf vorgehen, umgehen. Und das deutet natürlich in vielen Fällen darauf hin, dass solche Systeme dann ähnlich wie diese Richtlinie auch modernisiert werden.
Okay, wir hatten jetzt kurz drüber gesprochen, DORA und was das bedeutet und eben, Man merkt so ein bisschen, dass sich da die Mentalität etwas umdreht. Wir gehen weg von dem, wie schreiben wir vor, dass das System sicher ist, hin zu dem, wir wissen, dass das System nicht sicher sein kann, egal was wir tun. Wie gehen wir damit um, habe ich das Gefühl. Siehst du in Banken oder in Versicherungen ähnliche Bewegungen auch in den Teamstrukturen? Wir hatten ja schon gesagt, bei der Modernisierung geht es auch oft um organisatorische Themen und solche Sachen. Siehst du diesen Wechsel auch in dem Umfeld stattfinden oder ist es eher ein, ja, wir halten uns jetzt halt an die Auflage und gut ist?
Also ich denke mal, das ist natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also das kommt natürlich auch auf die Teamstruktur an. Jüngere Kollegen und Kolleginnen, die jetzt so von der Uni kommen, die wachsen natürlich mit dem Thema schon ein bisschen anders auf. Weil wenn man heute an den Hochschulen schaut, dann ist es dann schon eher State of the Art, dass man sagt, okay, dieses klassische gesicherte System gibt es nicht mehr, aber es gibt sicherlich noch sehr, sehr viele Teams, gerade die jetzt Altsysteme betreiben, ja, die einfach noch gar keine Zeit hatten, da sich umzustellen. Ich meine, man muss ja dazu sagen, dass solche Systeme ja die laufen ja nicht von alleine. Also da ist ja auch Arbeit dahinter und da gibt es Teams, die eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, diese Systeme stabil zu betreiben. Und jetzt kommt halt DORA mit verschiedensten Anforderungen. Und das ist natürlich ein Zusatzaufwand. Das ist natürlich auch was jetzt die DORA zum Beispiel auch immer erwähnt, dass man hier Kapazitäten schaffen muss und dass man hier die Teams auch erweitern muss. Also insofern ist das natürlich schon ein spannendes Thema.
Okay, jetzt haben wir so am Anfang mal drüber gesprochen, was sind denn so Motivationen, die wir haben? Da kam es dann auf, dass eine Modernisierung vielleicht aus technischer Sicht notwendig ist. Also warum tue ich das immer, wenn der Schuh drückt, wenn ich das ändern möchte, dann und nicht mehr so einfach eine Lösung finde dafür, dann stelle ich vielleicht fest, okay, vielleicht wird es hier an der Zeit, dass ich meine Anwendung modernisiere, mein System modernisiere. Wir haben darüber gesprochen, was sind so wirkliche Blocker in dem Fall, dass es eben nicht nur die Technologie ist, sondern dass ich vielleicht auch organisatorisch was ändern muss und da vielleicht auch eine Änderung habe, dass es eben nicht nur, ich tausche jetzt von, keine Ahnung, Java 8 auf Java 17 und dann ist gut, dann ist mein System ja modern, das ist irgendwie nicht so ganz der Fall. Und wir haben über den Financial Sektor mal ein bisschen gesprochen, so ein bisschen, was sind da Treiber, haben festgestellt, dass da auch ein Treiber die Regulatorik, die die BaFin eben aufstellt und die auch von außerhalb daher kommt, der EU zum Beispiel kommt, dass das doch treibende Kräfte sind, zum Beispiel die DORA, die vermutlich ein Treiber ist, ältere Systeme zu modernisieren, um dieser Regulatorik zu entsprechen.
Ja, also die DORA geht ja auf verschiedenes, die hat ja so 5 Säulen, also da gibt es das Risikomanagement, was sich darum kümmert, dass man erstmal seine Systeme versteht und alle Assets kennt und überhaupt das Risiko einschätzt und vor allem auch einen Katalog hat und überhaupt mal dokumentiert und auch bewertet, wie man seine Betriebsstabilität überhaupt sicherstellen kann. Da kommen natürlich naturgemäß jetzt, wenn das die Firmen nicht schon haben und wenn sie es jetzt nachziehen müssen, das weiß jeder, der ein System anschaut, da kommen jetzt natürlich Bereiche auf, wo man sagt, hups, das ist aber nicht mehr aktuell. Die DORA schreibt ja vor, dass die Systeme auf aktuellem Stand gehalten werden müssen. Das heißt jetzt nicht, dass man sie neu bauen muss. Also das heißt jetzt nicht, dass ich muss jetzt nicht auf die, ich sage jetzt mal auf die neueste Java-Version, aber ich muss jetzt nicht Java einsetzen oder ich muss nicht von Java auf irgendwie Python wechseln, aber ich muss halt von Java das neueste Release eigentlich einsetzen. Und das kennen wir alle. Das ist meistens unkritisch, aber vielleicht hat halt die Versionswechsel irgendein Changing Break drin und schon ist man natürlich in diesem Thema, wo man sagt, okay, jetzt habe ich eine technische Anforderung, die nicht mehr ganz so risikolos ist und dann bin ich schon ganz schnell in dieser Thematik, jetzt muss ich es modernisieren.
Okay, dann habe ich diesen Treiber auch, dass ich sage, ich muss modernisieren. Wie fange ich da an? Jetzt habe ich hier die Anforderung vielleicht für die DORA, was zu modernisieren. Ich weiß, dass ich das muss, weil ich weiß, dass meine Anwendung so wie sie aktuell besteht, dieser Regulatorik nicht mehr entsprechen kann. Wo fange ich jetzt an? Also was wäre der erste Punkt, wo ich mal angucken kann?
Ja, aus unserer Erfahrung jetzt mit verschiedenen Projekten natürlich ganz klassisch mit einer Analyse der Bestandssysteme. Also mit einer wirklichen Due Diligence-Analyse. Das klingt jetzt so ein bisschen so wie die Standardantwort, aber es gibt ja sehr häufig Modernisierungen, die eben nicht mit so einer Analyse anfangen, sondern die einfach da anfangen, weil irgendwo einer dieser Treiber oder einer dieser Anforderungen jetzt einfach der Auslöser ist. Also es ist irgendein System, irgendwie man muss irgendein Upgrade machen und da habe ich jetzt irgendeinen Break drin und dann fängt man einfach an und sagt, okay, die Modernisierung startet zum Beispiel mit dem Austausch von irgendeiner Technologie. Oder sie startet mit dem Einsatz einer neuen Frontend-Technologie oder ich wechsle vielleicht ein bisschen die Plattform. Also das ist sehr, sehr häufig, dass halt in so einem Unternehmen bei verschiedenen Anforderungen eine sich durchsetzt und dann wird die ganze Modernisierung so an diesem Faden gezogen. Und die Erfahrung zeigt aber, dass man, also den Schritt sollte man, also die Zeit sollte man sich schon nehmen und davor nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, jetzt mache ich halt mal wirklich eine saubere Due Diligence-Analyse. Jetzt schaue ich mir mal wirklich alles an. Haben Sie ja gerade gesagt, im Zuge von DORA muss ich das sowieso machen. Insofern kann man das dann auch teilweise ganz gut nutzen, weil halt, wenn ich nicht weiß, wie mein System funktioniert, dann weiß ich nicht, wie sicher es ist. Dann weiß ich auch nicht, wo wirklich die Schwächen sind. Und dann kann ich auch eine Modernisierung nicht seriös planen. Also das ist sicherlich der erste Schritt, dass man alle Komponenten, alle IT-Assets, die jetzt mit diesem System verbunden sind, möglichst neutral, nicht voreingenommen, das ist ja auch immer ein bisschen so eine Herausforderung, möglichst neutral und auch ein bisschen mit Erfahrung von verschiedenen Systemen analysiert und in Richtung Modernisierung einordnet.
Was muss ich mir denn da drunter vorstellen? Also du hast gesagt, wir machen eine Analyse, eine Due Diligence-Analyse. Was sind so Fragen, die ich mir da stellen muss? Was sind so Antworten, die ich da suche? Was ist das Ergebnis, was ich da irgendwie heraus erwarte aus dieser Analyse?
Also die Analyse, das ist im Grunde die klassische Analyse, die man jetzt, wenn man ein System, so eine Due Diligence-Bewertung macht, also man schaut sich halt möglichst alles an, was dieses System umfasst. Also man fängt halt an mit den IT-Assets, die da betroffen sind, Datenbanken, Software-Komponenten, Frontend-Komponenten, Batch-Komponenten, wenn es noch gibt, und geht da halt so weit runter, wie es die Zeit zulässt, auf die verschiedenen Module, die da im Einsatz sind. Man muss sich, und das ist ganz wichtig dazu natürlich, den oder die Geschäftsprozesse anschauen und verstehen, wie diese Softwarekomponenten, die dort eingesetzt werden, genutzt werden, um bestimmte Geschäftsprozesse umzusetzen. Insofern ist diese Analyse schon sehr technisch orientiert. funktioniert aber nicht, ohne dass man hier irgendwelche Business-Analysten oder Spezialisten aus dem Hause oder aus diesem Projekt oder aus dieser Abteilung hat. Denn man kann, du weißt es selber, man kann einem Code sehr viel ansehen, aber die Einschätzung oder die Spezifikation, was denn letztlich das Ziel von so einer Software ist, die ist halt fachlich besser zu definieren und letztlich ist diese fachliche Definition dann auch maßgeblich. Also der Teil IT-Assets analysieren, Fachprozesse analysieren und dann vielleicht so ein bisschen am Rande die IT-Architektur aufzeichnen und bewerten. Weil das kennen wir ja auch. Es gibt ja verschiedene Trends der Architekturen von monolithischen über verteilten bis hin jetzt dieses, was man so gerne Microservices nennt, die ja schon eine strategische Ausrichtung haben. Und ja, dieses Paradigma, das muss man dem Altsystem ein bisschen entlocken. Das muss man sich ein bisschen anschauen, wie das gebaut wurde. Meistens ist es ja dann auch nicht bei Altsystemen nicht nach Lehrbuch. Also sind es dann die monolithischen Systeme, die vielleicht nur einen Kernel haben, aber dann noch ein paar Systeme angebaut und dann wandelt es so. Also muss man sich das anschauen. Aber im Grunde ist es eine ganz möglichst sorgfältige Bestandsaufnahme aller IT-Assets, eine Beschreibung, Spezifikation der Fachprozesse und der fachlichen Anforderungen. Und als drittes würde ich sagen, halt ein Überblick und auch ein bisschen eine Einschätzung dieser gesamten Anwendungsarchitektur, so ein bisschen im Kontext mit dieser Enterprise-Architektur, in die ja immer eingebettet sind. Weil da stecken halt dann auch oft versteckte Risiken drin. Kennt man ja Komponenten oder Batch-Komponenten, die an sich alle sehr übersichtlich sind, aber das Zusammenspiel oder die Architektur macht die Sache dann kompliziert, weil wenn eins ausfällt, fallen alle aus und so weiter. Das ist ja dann. Aber das ist sicherlich der erste wichtigste Schritt, hier eine saubere Analyse durchzuführen.
Du hast es eigentlich gerade schon gesagt, oder wir hatten es am Anfang ja schon, so die Systeme, die modernisiert sind, sind normalerweise recht stabil laufende, lange laufende, alte Anwendungen. Also ich modernisiere nicht mein JavaScript-Frontend, was ich gerade erst geschrieben habe, gleich wieder, weil ich jetzt von React auf Vue wechseln will oder sowas.
Genau.
Das tue ich normalerweise nicht. Sondern ich modernisiere meinen alten Mainframe-Applikation und mein altes Mainframe-System, weil ich Not sehe, weil ich irgendwie ein Problem habe, was ich so nicht mehr beheben kann. Und dabei stelle ich mir das gerade schwierig vor, weil gerade in solchen alten Anwendungen sind ja oft Annahmen drin, die vielleicht keiner mehr, der aktuell noch am System arbeitet, so wirklich kennt, weil normalerweise haben da wechselnde Teams dran gearbeitet, wechselnde Personen, die vielleicht das Unternehmen verlassen haben mittlerweile. Und dadurch stelle ich mir das gerade schwierig vor, aber eben auch sehr essentiell, dass man diese Analyse wirklich macht, um eben solche Annahmen rauszufinden, gelten die vielleicht überhaupt noch, sind die noch gültig oder wenn sie gültig sind, was ist denn überhaupt die Annahme, wo wurde die getroffen, warum wurde die getroffen und ähnliches.
Genau, darum darf man diese Analyse nicht unterschätzen und das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Wir kennen das, ich kenne eigene Systeme, die wir gebaut haben, die seit 15 Jahren im System sind und wenn man dann drauf schaut, sagt man sich dann, ja, was ist das jetzt für eine Funktionalität, dann fragen die ja, ihr habt das doch gebaut, aber das ist klar, das geht ein bisschen verloren und das funktioniert, also aus meiner Erfahrung kann man dann diese wichtigen Fragen nur gemeinsam lösen später. Also man findet viel im Code, aber es ist verdammt schwierig rauszufinden, ob eine Stelle wirklich sicher zu sein, dass dieses System oder dass diese Funktion genau so benutzt wird, also dass die Mehrwertsteuer immer so berechnet wird und dass irgendwie ein Rabatt so gegeben wird. Also das funktioniert nicht ohne Business-Leute, die das System auch benutzen. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Also ist klar, derjenige, der das System betreut und jetzt ein moderner Product Owner, der weiß viel, aber da gibt es sicherlich dann immer Stellen im Code, die er wahrscheinlich einfach noch nie, also Funktionalitäten, die im Code verborgen sind und wo sich das System in manchen Fällen so oder so verhält, was den Leuten nicht bewusst ist. Und das kennen wir alle, selbst wenn man sich sehr, sehr viel Mühe gibt, in Spezifikationen und Nachspezifikationen zu investieren, die Spezifikation und Dokumentation ist im Zweifelsfall, muss man davon ausgehen, dass sie veraltet ist und unvollständig. Also,
was normalerweise ist, veraltet, unvollständig. Und auch das andere ist, wie setze ich diese Spezifikation um? Also du sagst selber, die sind meistens, ist das nicht ein Lehrbuchsystem, was ich einfach so nehmen kann, exakt, perfekt, sauber geschnitten und ganz sauber entwickelt, sondern oft sind es, da sind über die Jahre irgendwelche Fixes reingelaufen, die halt nötig waren, die jetzt nicht die saubersten waren. Hauptsache, es läuft erstmal wieder, so in dem Sinne. Und da kommen dann natürlich auch Side-Effekte dazu, die vielleicht kommen, wo man gar nicht so genau weiß. vielleicht den kennen vermutlich meist, diesen schönen Comic mit dem, ja, wir haben Bug gefixt, dass wenn man die Escape-Taste 30 Mal hintereinander drückt, überhitzt der CPU. Mhm. Ah, ich habe genau das in meinem Laptop verbaut, um damit dann ein Signal. Also da sind dann irgendwelche Dinge drin, die benutzt werden, wo man keine Ahnung hat, warum. Man baut sie aus, wo man denkt, ah, kann nicht so wild sein. Und irgendwie diese Parität zu halten, ist ja dann doch schon auch relevant bei einer Modernisierung, weil ich eben nicht ein neues System etabliere, sondern weil ich eben sage, ich behalte quasi das alte System und ich modernisiere nur das, die Technologie, den Kern da drin.
Genau, und das ist klar. Und ich meine, die Spezifikation, das weiß man ja selber, die ist nie symmetrisch. Meistens werden Sachen genauer spezifiziert, weil es halt vielleicht im Projekt schwierig war, weil da sich die Leute vielleicht nicht ausgekannt haben oder weil es da Missverständnisse gab. Manche Stellen waren damals klar, dann steht da relativ wenig drin oder fast gar nichts. Und insofern, man geht immer davon aus und sagt, na gut, ich modernisiere das System, da habe ich ja die Funktionalität gegeben, da muss ich mich nicht drum kümmern, weil die ist ja da, aber das darf man nicht unterschätzen. Also Funktionalität, die ein System hat, ist eine Sache, sie aber dann nachträglich nochmal vollständig zu verstehen, ist nicht ohne Aufwand zu erledigen.
Okay, jetzt haben wir diese Analyse erstellt, haben die ganzen Thematiken, die wir gerade angesprochen haben, irgendwie mal bedacht, haben die schriftlich festgehalten, auch wirklich dokumentiert, damit man eben auch später nach der Modernisierung oder bei der Modernisierung darauf zurückgreifen kann und weiß, ah, okay, das war damit gemeint oder das war die Intention dahinter. Wie gehe ich jetzt weiter? Was mache ich dann als nächstes?
Also ich habe ja im Idealfall, wenn ich mein System analysiert habe, also wenn ich so eine Bestandsaufnahme gemacht habe und alle betroffenen Assets bewertet habe, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser neuen Anforderungen, also habe ich neue funktionale Anforderungen oder habe ich jetzt Sicherheitsanforderungen, Technologieanforderungen, dann kann ich natürlich bewerten, welche der Komponenten jetzt in Richtung der neuen Anforderungen, sage ich jetzt mal, eher im roten Bereich sind oder eher im grünen Bereich. Das ist so ein klassisches, eine Einschätzung, die ich machen kann. Und idealerweise gibt es viele Bereiche beim größeren System, die vielleicht davon gar nicht betroffen sind oder die kein Problem haben. Das macht die Sache natürlich schon leichter. Und für die Komponenten ist dann aus unserer Erfahrung jetzt ein Modell, das jetzt, ja, ich glaube, sehr von Gartner kommt, das relativ weit verbreitet ist, ja, hat sich da schon ein bisschen bewährt, bei denen man jetzt verschiedene Modernisierungsalternativen anwenden kann. Also dieses Modell, das ist ja schon länger bekannt, das fängt halt an, die einzelnen Bereiche eines Systems, für die einzelnen Bereiche verschiedene Alternativen aufzuzeigen, je nachdem, ob man viel oder wenig verändern will. Also ob das eher minimalinvasiv sein soll oder wirklich die Komponente muss ich neu schreiben. Also das fängt ja an von, ich mache erstmal so ein Encapsulate, also ich lasse dieses Modul auch technisch so stehen, aber ich schale es halt, ich mache halt eine neue eine REST-Schnittstelle dazu, ich mache vielleicht noch irgendwas drumherum, damit ich das in eine modernere Architektur einbinden kann. Oder ich verändere nur die Basis, also ich mache so ein Rehosting. Ich sage, das System ist eigentlich an sich gut, aber die Infrastruktur ist mein Problem. Also versuche ich halt auf eine andere Infrastruktur zu gehen, zum Beispiel auf eine Cloud-Infrastruktur. Und so kommt man dann weiter über, ich tausche die Plattform aus, also ich gehe jetzt vielleicht vom Application-Server auf irgendwie ein REST-Framework, habe dann schon mehr Veränderungen. Das geht dann über Refactor, das Klassische, was wir kennen. Ich muss jetzt den Code doch anschauen, ich muss ihn säubern. Da kriege ich natürlich heute inzwischen immer mehr, auch mit der KI, immer mehr Hilfen. Aber da ist natürlich dann schon, das Risiko steigt da schon, weil jetzt ich den Code auch verändere und die Funktionalität verändere. Ja, und dann geht es halt über den Punkt, dass ich wirklich die Architektur auch ändere von der Komponente, also was die Gartner Re-Architect nennen, dass ich die Komponenten vielleicht aufsplitte, anders strukturiere, was natürlich dann teilweise enormes Potenzial hat, weil ich vielleicht die Daten anders verwenden kann, weil ich kritische von unkritische Daten vielleicht ändern kann, weil ich so Anforderungen, die jetzt aus DORA kommen, ein paar Systeme müssen halt besonders geschützt werden, vielleicht besser umsetzen kann. Ja, und dann kommt es halt bis zum Rebuild und Replace, dass ich halt sage, okay, diesen Teil, da lohnt es sich nicht und dann muss ich ihn neu entwickeln. Wobei das natürlich jetzt in der Lesart nicht bedeutet, dass ich das ganze System neu entwickle, sondern idealerweise natürlich ausgewählte Komponenten, sodass ich jetzt nicht diesen enormen Aufwand habe, aber trotzdem sagen kann, okay, es gibt halt jetzt Komponenten, da lohnt sich's nicht, also die schreibe ich neu. Und das ist halt jetzt im Grunde ein ganz bewährter Ansatz, weil man hier nach der Analyse für jede Komponente halt prinzipiell ja schon sehr flexibel ist, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Einsatzgebiet, wie viel Veränderungen will ich denn haben? Also wie viel Risiko gehe ich ein? Und wie technologisch invasiv ist das Ganze? Das kann ich dann natürlich ganz gut steuern. Und so kriegt man dann auch in der Regel ja, einen schönen Kompromiss hin, der halt genau auf das System zugeschnitten ist.
Jetzt hatten wir das, also dieses 6R und das Encapsulate von Gartner dazu, das hatten wir auch schon in der Cloud Migration Episode mit Thorsten Jacobi. Da hatten wir das auch mal ein bisschen so angesprochen. Die klingen ja schon vom Aufbau her, auch wie Gartner das präsentiert oder AWS präsentiert es ähnlich oder egal wer, klingt es ja schon aufeinander aufbauend. Also ich fange an, etwas rauszuziehen, vielleicht einen Teil der Funktionalität rauszuziehen und zu encapsulate, also einen kleinen Block daraus zu machen. Dann rehoste ich den oder replatform ich den und so weiter. Also es klingt ja sehr aufeinander aufbauend. Ist deiner Erfahrung nach das so?
Ja, das kommt auf die Systeme drauf an, aber es ist, aus meiner Erfahrung, ist es nicht so flexibel, wie es jetzt auf den Slides immer dargestellt wird. Also sowas wie Encapsulate geht in der Regel immer, dass ich das aufteile, aber die Sachen sind natürlich nicht ganz voneinander getrennt. Also ich kann natürlich jetzt in einem größeren System haben die verschiedenen Umsetzungsvarianten natürlich Auswirkungen auf voneinander. Wenn ich jetzt einen Teil, ich sage jetzt mal ein Rehosting mache und ich gehe jetzt zum Beispiel mit einer kleinen Subkomponente in die Cloud, dann habe ich natürlich implizit so ein bisschen Re-Architect gemacht. Ich brauche eine Kommunikationsschnittstelle, es mag vielleicht sehr klein sein, aber das Gesamtsystem von außen verändert sich dann. Die Annahme, dass ich da jetzt wie so ein Baustein mir das alles auswählen kann, die ist natürlich nicht ganz realistisch. Aber das Wichtigere ist ja eigentlich mehr, dass man, wenn man das System in, man wird es ja sowieso immer in autonomen Blöcken auch modernisieren. Also was sehr eng zusammenhängt, und das machen ja auch alle Architektur-Patterns wie die Microservices, das zerreiße ich ja nicht ohne Grund. Also auch von meinem Betriebsmodell her nicht. Und wenn ich diese Blöcke identifiziere, dann bin ich natürlich mit so einem Modell schon flexibel, weil ich grundsätzlich halt schon verschiedene Alternativen einsetzen kann. Und ich kann sie auch kombinieren, aber ich kann sie halt nicht beliebig kombinieren. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt meinen Katalog mit allen Assets und jetzt mache ich mal blinden Haken dahinter und sage encapsulate und rebuild. Da muss man natürlich dann halt mit ein bisschen ja, von der Architekturbrille und so aufpassen, was für Abhängigkeiten es gibt. Aber das Grundprinzip da für die einzelnen Bereiche verschiedene Alternativen zu haben, ist natürlich schon sehr hilfreich bei der Modernisierung.
Es gibt ja durchaus noch andere Modelle. Also wir hatten in dem Cloud Migration Podcast, hatten wir auch die Thematik Lift and Shift zum Beispiel, wo ich eben so ein ganzes System nehme, quasi den Rehost mache, das gesamte Ding in die Cloud hieve und dann anfange, das zu encapsulaten, kleinere Blöcke rauszuziehen, also das durchaus anders aufzuziehen. Wie wähle ich denn da aus? Also wir haben ja jetzt auch schon mehrere Ansätze. Wir fangen an, vermutlich meistens fangen wir an, wir haben diese Analyse und schauen dann, welche funktionalen Blöcke gehören irgendwie zusammen und hängen zusammen. Die reiße ich nicht auseinander, die will ich behalten, die will ich zusammenbehalten, dieses Encapsulate eben. Aber wie wähle ich dann aus, wo ziehe ich zum Beispiel den Strich und sage, okay, hier ist eine Modernisierung nicht mehr hilfreich, hier muss ich vermutlich ein Rebuild, also neu bauen, dieses Segments machen.
Ja, das ist natürlich die Kunst dieser ganzen Planungsphase. Also man braucht natürlich ein bisschen Erfahrung, das muss man sehen. Also man braucht auch ein Team, das verschiedene Aspekte kennt. Das hat sich bewährt, jetzt seien es interne oder auch externe Leute, die sich mit den verschiedenen Aspekten, also sei es die IT-Architektur, sei es das Hosting, der Betrieb, ja, auskennen und wie gesagt auch schon einige Systeme da umgesetzt haben, damit man halt da eine verlässliche Einschätzung haben kann. Was wichtig ist, finde ich, dass halt man darauf achtet, dass wenn man die ersten Schritte seriös gemacht hat, also sorgfältig, sage ich jetzt mal, dass man dann halt zu einer möglichst neutralen, unvorbelasteten Bewertung kommt. Sehr häufig ist es ja so, dass diese Entscheidungen dann nicht ganz von den Argumenten her gesteuert sind. Also oft ist es so, ein Lift and Shift ist halt, weil man einfach mal das Cloud-Thema weghaben will oder man geht jetzt erstmal in die Cloud und sagt dann, da habe ich dann das Thema weg und dann kümmere ich mich um die Architektur später. Also ich mache das schrittweise. Aber das muss jetzt kein grundsätzlicher Aspekt sein, der sich direkt aus der Bewertung ergibt. Im Prinzip muss man halt die verschiedenen Architekturvarianten und auch Modernisierungsvarianten, also ich meine, die meisten fallen ja meistens bei der Analyse schon einige raus. Es gibt Komponenten, wo man sagt, okay, da lohnt sich jetzt wahrscheinlich vielleicht ein Encapsulate nicht oder umgekehrt, da ist ein Encapsulate oder ein Rehosting absolut angebracht. Also es, man hat ja meistens dann nach dieser Analyse und Strategie nicht 100, sondern 1, 2, 3 Varianten. Ich hatte es jetzt selten, wo man sagt, ich habe jetzt 2, 3 Alternativen und man kann so gar nicht entscheiden, was jetzt die beste ist. Also ich glaube, das ergibt sich dann schon meistens ganz gut, wenn man hier nicht irgendwelche Randbedingungen mit einnimmt, die vielleicht gar nicht dazu gehören.
Das ist gerade schon gesagt mit dem Team und du hast auch gesagt, diese neutrale Bewertung ist wichtig. Ich glaube, man lässt sich da ganz oft und schnell blenden. So, oh, neue Technologie, total fancy, die kann ganz tolle Sachen. Jetzt will ich das ganz dringend nutzen und jetzt analysiere ich mein System, stell fest, eigentlich passt die überhaupt nicht. Ein eventgetriebenes System hat hier einfach keinen Platz. Das passt überhaupt nicht in meine gesamte andere Struktur und irgendwie wäre es so ein, es wäre jetzt cool, das zu nutzen, aber es hilft mir nicht wirklich, dieses System zu modernisieren. Wie behalte ich bei sowas diese Neutralität bei? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, als jemand, der sich schnell mal von neuen Technologien blenden lässt und denkt, oh ja, jetzt will ich dringend Kafka und CQRS nutzen und das klingt alles so toll.
Ja, das kann man ein bisschen, mein Gott, man kann das ein bisschen im Team natürlich steuern, indem man auch eine offene Kommunikation hat. Indem man halt aber auch das Bewusstsein schafft, dass man, also dass das kein Selbstzweck ist. Man kriegt es ja von verschiedenen Seiten. Also es ist ja nicht nur, es gibt Entwickler oder Entwicklerteams, die entweder gar nichts verändern wollen, weil sie einfach die Technologie beherrschen und sagen, das ist doch, ich habe jetzt da keine Lust. Es gibt Teams, die laufend was verändern wollen, wo man einfach prüfen muss und sagen muss, ist das jetzt nur, um was auszuprobieren? Du hast das gerade erwähnt. Brauche ich jetzt einen Eventmanager? Brauche ich jetzt irgendwie irgendeine spezielle Komponente? Muss ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eine In-Memory-Datenbank einbringen? Oder ist es nur so ein bisschen, weil es halt Spaß macht? Gibt es jetzt aber auch von der fachlichen Funktionalität auch. Also es gibt auch fachliche Teams die von der Fachlichkeit alles abblocken oder die sagen, ich brauche unbedingt verschiedene Funktionalitäten, auch wenn sie wenn sie technologisch vielleicht unheimlich komplex sind. Und meiner Erfahrung nach kann man das nur mit offenen Kommunikation lösen, indem man halt immer sich wieder die Frage stellt und sagt, okay, was ist denn das letztliche, das modernisierte Ziel? Muss halt einfach den Anforderungen entsprechen und muss besser sein, aber es darf halt nicht, es sollte jetzt nicht unbedingt so eine Spielwiese für Experimente sein. Aber das ist eine schwierige Sache. Also die richtige Balance zu kriegen zwischen den Treibern, die eher was Neues wollen, was ja dann natürlich das System auch wieder stabil macht, weil man will ja nicht ein System modernisieren und sagen, so jetzt bin ich fertig und jetzt nach dem Projektlaufzeit geht es schon wieder von vorn los. Also ich muss ja auch in die Zukunft schauen. Ich muss auch vielleicht Technologien einsetzen, die gerade so am Horizont sind. Aber gerade bei der Modernisierung habe ich halt diesen hohen Anspruch. Ich habe ja ein System, das schon seit vielen Jahren erfolgreich ist. Und wenn es nur Anzeichen gibt, dass das Neue nicht ganz so erfolgreich ist, dann ist so ein Projekt schnell gestorben. Weil da sitzen ja Entscheider drüber, die sagen, das kommt ja immer dazu, das Investment in die Modernisierung bringt ja erstmal nicht unbedingt jetzt die neuen Features, sondern das heißt ja oft nur, das ist das gleiche Modell. Eigentlich kann das System das gleiche wie vorher, nur halt schicker. Und das muss man halt dann, da ist der Anspruch natürlich schon relativ hoch, wenn das alte System erfolgreich ist.
Wenn ich mir das vorstellen müsste, ja, jetzt, wie überzeuge ich jemanden davon, dass ich meine Software tauschen will und modernisieren will und ich möchte im Endeffekt die gleiche Funktionalität haben und das kostet jetzt so und so viel und gerade bei einem System, was vielleicht schon lange läuft und eigentlich gar nicht mehr so viele Änderungen hat und ich dann als Argument komme dann ja oft, also gerade bei der Modernisierung ist ja eins der mittragenden Argumente ist, danach kann ich das leichter ändern, schneller ändern, besser der Regulatorik wieder anpassen und erfülle damit potenziell Dinge, die ich haben möchte. Ja, aber das System hat sich ja seit Jahren nicht geändert. Da jemanden zu überzeugen von, dass man dann sagt, okay, wir wollen jetzt horrend viel Geld in die Hand nehmen, um das ganze System und alles komplett zu modernisieren, das ist ja wahnsinnig. Ich glaube, so geht, glaube ich, niemand und zumindest keine Firma, die ich kenne, geht so mit der Modernisierung um. Es geht immer darum, dass wir das Mindeste mal erreichen, damit wir wieder an einem Punkt sind, dass wir wieder an dem System weiterarbeiten können und nicht, dass wir die gesamte Welt schön neu zeichnen und bunt aufmalen und alles ist perfekt. Das war die erste Folge mit Nikolai. In der nächsten Folge werden wir über die Themen Gen-KI, Chancen und Risiken der Modernisierung sowie Nikolais praktischer Erfahrung in diesem Bereich sprechen. Das war's mit der aktuellen Folge Not Just Coding. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest neue, spannende Einblicke gewinnen. Wenn der Podcast dir gefällt, lass uns doch gerne eine Bewertung da und teile ihn mit jedem, den es interessieren könnte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.